Am Anfang werde ich kurz auf die IT-Sicherheit und die Cyberangriffe im Allgemeinen eingehen, das heißt branchenübergreifend. Möchte dann genauer aufzeigen, wie es um das Gesundheitswesen bestellt ist. Werde dann aufzählen, was so die verbreitetsten IT-Straftaten in diesem Vektor sind. Und welche Schutzmaßnahmen, wie gesagt, von staatlicher und gemeinnütziger Seite durchgeführt werden. Und am Schluss möchte ich einen kurzen Fazit und Ausblick geben, wie es weitergehen kann. Fangen wir erst damit mit Beispielen an. In den Medien sieht man immer mal wieder, früher jährlich, dann monatlich, teilweise jetzt wöchentlich, von Vorfällen, dass Kreditkartendaten gestohlen wurden, E-Mail-Adressen, Zugangsdaten etc. Aber betrifft es nur kleinere Unternehmen oder betrifft es auch die großen Player, die wir alle kennen? Zum Beispiel der Deutsche Bundestag wurde angegriffen. Also es ist eine Auflistung von Angriffen, die teilweise erfolgreich waren und teilweise die noch gestoppt werden konnten, beziehungsweise wo die Intranets nicht eingedrungen werden konnte. Die Wahlen in den USA, das ist natürlich auch nicht ganz klar, ob dort manipuliert wurde oder nicht, aber zumindest war es im Gespräch. Atomkraftwerke als Teil der kritischen Infrastruktur und Energieversorger werden regelmäßig angegriffen. Die Deutsche Bahn, Sie kennen vielleicht die Anzeigen an den Monitoren, an den Bahnhöfen, als die Verschlüsselungssoftware sich dort ausgebreitet hatte. Und dann auch die großen Firmen wie Google, GMX, Twitter, Sony. Das könnte man endlos weiter aufzählen. Im Endeffekt sind alle großen Unternehmen betroffen davon. Die Frage ist eigentlich nicht, ob ein Unternehmen betroffen ist, die Frage ist nur, ob es publik wurde oder nicht. Um noch ein paar Beispiele mit Zahlen zu nennen, die Zentralbank von Bangladesch war im Finanzsektor bisher der größte geplante Angriff. Dort wurde das interne System gehackt und es wurden Überweisungen in der Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar angewiesen. Geschafft haben die Angreifer aber nur 81 Millionen, weil sie bei dem Verwendungszweck einen Rechtschreibfehler drin hatten und die Mitarbeiter darauf aufmerksam wurden. Wäre das nicht aufgefallen, wäre 1 Million US-Dollar weg gewesen. Der größte Diebstahl im IT-Sektor war bei Yahoo, wobei über 1 Milliarde E-Mail-Konten gestohlen wurden. Bei Dropbox wurden vor einigen Jahren über 68 Millionen Zugangsdaten gestohlen, was hier nochmal eine andere Dimension hat, weil natürlich auch die ganzen Daten, die dort abgelegt wurden, den Tätern dann mit in die Hände fallen. In Japan wurde die Rentenversicherung gehackt, dort wurden die gesamten Rentenversicherungsdaten von über 1 Million Einwohnern entwendet und zweckentfremdet. Ein anderer Bereich ist dann das Hacking von moderner IT, zum Beispiel von den Fahrzeugen, die ferngesteuert sind, mit dem Internet verbunden sind. Dort ist bekannt geworden, dass das Fahrzeug des Herstellers Jeep, der Cherokee, ferngesteuert werden konnte und dass man darüber Zugriff auf die Bordelektronik hatte, zum Beispiel das Bremssystem, Beschleunigung etc. Und die Bezahlsysteme, die großen wie Amazon Payments, PayPal etc., wurden auch entwendet. Hier gab es eine große Datenbank, in denen über 1,2 Milliarden Datensätze zum Verkauf angeboten wurden. Das ist dann eine Zusammensetzung aus mehreren Diebstählen, die an sich nicht bekannt wurden, sondern eigentlich nur durch den Verkauf dieser Daten ist das Ganze bekannt geworden. Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit IT-Sicherheit? Zum einen, weil es nicht nur Einzelne betrifft, sondern es geht über alle Branchen, wie wir gerade gesehen haben. Und es betrifft auch die täglichen Gegebenheiten des Lebens. Das heißt, wenn die Banken gehackt werden, wenn Fahrzeuge gehackt werden, wenn unser Dropbox-Konto gehackt werden, das betrifft uns alle, weil im Endeffekt ist jeder von uns in mindestens einem dieser Services involviert. Und während es früher nur Diebstahl von Kreditkartendaten waren, mit denen quasi Missbrauch betrieben werden konnte, geht es halt heute, wie man am Beispiel des Fahrzeugs sieht, auch gegen Leib und Leben. Oder als Beispiel Verschlüsselung der Krankenhaussoftware, wenn dort nicht weiter gearbeitet werden kann, kann dies auch zu körperlichen Schäden oder sogar zum Tod führen. Und jeder ist, wie gesagt, Teil des vernetzten Systems. Das heißt, wenn unsere Bankdaten leergeräumt werden, wenn das Fahrzeug gehackt wird, wenn unsere Versicherungsdaten gestohlen werden, Identitätsdiebstahl etc., darauf werde ich dann im späteren Teil nochmal eingehen. Die Bitkom werden Sie sicherlich alle kennen. Sie hat 2017 eine Umfrage durchgeführt an deutschen Internetnutzern und dabei kam heraus, dass ungefähr die Hälfte aller Internetnutzer angegeben haben, dass sie bereits schon Opfer von Cybercrime geworden sind. Und in über der Hälfte der Fälle kam es auch zum finanziellen Schaden. Das heißt, dort konnte auch nachgewiesen werden, dass mit den Daten, die gestohlen wurden, auch wirklich Missbrauch betrieben wurden. Das Traurigste dabei ist aber eigentlich, dass 2/3 der Betroffenen angaben, dass sie nach dem Bemerken des Vorfalls nichts unternommen haben. Das heißt, genau in dem Bereich sehen wir, dass auch das Problembewusstsein oder die Meinung, dass dort was geändert werden kann, faktisch nicht vorhanden ist. Wie sieht es im Gesundheitswesen aus? Betrifft es nur Versicherer, Banken etc. oder ist auch das Gesundheitswesen betroffen? Dort hätten wir eine Firma in den USA, in der über 4 Millionen Datensätze entnommen wurden. Also auch persönliche Daten, Krankenakte etc. Der große Krankenversicherer Primera, dort wurden 11 Millionen Datensätze entwendet. Und der größte Vorfall in den USA war von Anthem, dort wurden fast 80 Millionen. Das macht ungefähr 1/3 der amerikanischen Bewohner aus. In Deutschland wäre das quasi faktisch jeder, der betroffen gewesen wäre. Dann die Anti-Doping-Gesellschaft. Dort wurde auch bekannt, dass die Informationen von Leistungssportlern, die Doping-Untersuchungen gehackt wurden und dann veröffentlicht wurden, dort Unstimmigkeiten aufgezeigt wurden. Dann weitere Behörden in den USA, in Schweden. Wie gesagt, die Liste lässt sich endlos fortführen. Es geht eher darum, ob es publik geworden ist oder nicht. Das ist ein Auszug von Kliniken und Krankenhäusern, die entweder selber den Schaden gemeldet haben oder bei denen es halt in den Medien durchgesagt ist, dass sie Opfer eines Angriffs geworden sind. Und es geht auch in kleinere Institutionen hinein. Das heißt, auch eine Vielzahl von Arztpraxen war zum Beispiel von der Verschlüsselungssoftware WannaCry betroffen und konnte dort nicht weiterarbeiten bzw. wurde erpresst. Darauf gehe ich aber später nochmal ein. Wie war die Entwicklung in den letzten Jahren? IBM führt jedes Jahr eine sehr große Umfrage durch, sowohl bei normalen Bevölkerung als auch bei Firmen und Institutionen, Behörden etc. Und dort war bis 2014 eigentlich immer das Finanzwesen auf Platz 1 der Ziele der Hacker. Und wie sieht es ab 2015 aus? Der erste Platz ist dann frei und überraschenderweise ist seitdem das Gesundheitswesen auf Platz 1. Und letztes Jahr sieht es im Prinzip genauso aus und dieses Jahr wird es sich, denke ich mal, genauso fortsetzen, dass Gesundheitswesen wieder das beliebteste Angriffsziel der Hacker ist. Aber vorher erklären wir erstmal, was zählt denn eigentlich zum Gesundheitswesen, wenn wir davon immer reden. Es gibt zwei verschiedene Betrachtungsweisen. Das eine ist die rechtliche Einstufung nach Leistungserbringern aus dem Sozialgesetzbuch 5. Dort zählen zum Beispiel die ganzen Vertragsärzte, die Krankenhäuser, die Heilmittelerbringer, die Hilfsmittelerbringer, natürlich die Apotheken und sonstige Leistungserbringer zählen mit dazu. Ich verwende aber die Einstufung der Kritis, das heißt der kritischen Infrastrukturen, weil dies natürlich hauptsächlich die Menschen betrifft. Dort haben wir mal eine gesamte Auflistung, wer gehört eigentlich zu den kritischen Infrastrukturen nach den Vorgaben vom Bund. Und da sehen wir in dem Bereich des Gesundheitswesens, dass die Krankenhäuser etc. alle mit dazugehören. Hier ist nochmal der Ausschnitt für das Gesundheitswesen an sich zur kritischen Infrastrukturen. Und dort sehen wir, was alles dazugehören. Das heißt, die ganzen Apotheken, die Krankenkassen. Also eigentlich betrifft es alle Einrichtungen, mit denen wir in Bezug auf Gesundheit zu tun haben. Und das betrifft auch die Laborwerte, wenn von Krankenhäusern Sachen outgesourced werden. Das heißt, das gesamte Spektrum steht eigentlich den Angreifern mit zur Verfügung. Aber warum ist das Gesundheitswesen so beliebt bei den Kriminellen? Warum ist es seit 2 Jahren auf Platz 1 der häufigsten Angriffe? Das liegt zum einen daran, dass meistens nicht das angegriffen wird, was ich bevorzuge, sondern eigentlich greife ich das an, was am wenigsten Aufwand macht, mit dem ich Gewinn machen kann. Und das Gesundheitswesen ist relativ schlecht geschützt, weil es jahrelang einfach versäumt hat, Sicherheitsmaßnahmen aufzubauen, weil es sich einfach nicht bedroht gefühlt hat. Zum Weiteren ist im Gesundheitswesen ein hoher Druck bezüglich Einsparungen. Krankenhäuser sollen nicht mehr versorgen, sondern sollen eigentlich wirtschaftlich arbeiten. Und dann ist natürlich Budget für IT-Sicherheit, wenn das Problembewusstsein nicht vorhanden ist, einfach in vielen Augen Geldverschwendung, beziehungsweise einfach zwingend nicht notwendig. Zudem haben wir häufig veraltete Technik und Software. Dies liegt zum einen an den Investitionsmaßnahmen und zum anderen daran, dass viele Geräte, die mehrere hunderttausend Euro kosten und vor vielen Jahren angeschafft wurden, einfach auf bestimmte Systeme festgeschrieben sind. Zum Beispiel ein großer Apparat ist mit Windows XP lauffähig. Dann werden diese Systeme auch nicht ersetzt, sondern laufen weiter unter XP. Und wenn dann der Internetzugang da ist, im Zuge der Digitalisierung, hängt dann plötzlich ein Windows XP-Rechner mit dem Internet. Des Weiteren ist es so beliebt, weil es nicht nur ein virtuelles Angriffsziel bietet, sondern auch physische Geräte. Also gerade wenn Röntgengeräte, MRT-Geräte etc. angegriffen werden können, stellt es nochmal eine andere Dimension dar, auch in Bezug auf Erpressung. Darauf werde ich später nochmal eingehen. Und das größte Problem ist eigentlich das kaum vorhandene Problembewusstsein. Das heißt, das Krankenhaus sieht selber sich nicht wirklich als Opfer oder als bedroht an, weil natürlich auch von den Medien immer die ganzen Finanzdienstleister, Versicherungen und IT-Dienstleister als potenzielle Opfer angepriesen wurden. Und dann natürlich der hohe Wert von Gesundheitsdaten. Darauf werde ich im späteren Teil nochmal eingehen, wenn ich zum Thema Schwarzmarkt komme. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, die Infrastruktur eignet sich sehr gut für die Erpressung. Weil wenn zum Beispiel eine Kreditkarte, wenn die Daten einer Kreditkarte entwendet werden, dann lassen wir die Kreditkarte einfach sperren. Und dann ist dort keine weitere Transaktion möglich. Wenn im Krankenhaus die Technik zum Beispiel in Operationssälen blockiert wird, dann hat das Krankenhaus keine andere Wahl, als im Prinzip sich um den Schaden zu kümmern oder die Erpressungssumme zu bezahlen, um einfach weiter arbeitsfähig zu sein. Und der letzte Punkt, der hier den Angreifern leichtes Spiel macht, ist die immer weiter steigende Vernetzung. Das heißt, immer mehr Geräte im Krankenhaus werden miteinander verbunden und sollen auch von außerhalb verfügbar sein. Auch das Richtung Telemedizin, wenn es nicht nur über eine Videokamera sein soll, sondern dass im Prinzip auch die Geräte mit angesprochen werden können, dass die Ärzte unterwegs Diagnosen, Laborberichte etc. zugesendet werden können, wird sehr viel miteinander vernetzt, ohne zu schauen, welche Auswirkungen das eigentlich auf die Sicherheit hat. Dann kommen wir zu den Straftaten. Was sind die gebräuchlichen Straftaten, die in diesem Bereich verübt werden? Das ist der häufigste Diebstahl, ist das Diebstahl von Informationen, zum Beispiel von den Patientenakten. Das werden wir dann später noch sehen, dass das ein sehr begehrtes Gut ist, da die Patientenakten eine Vielzahl von Informationen enthalten, nicht nur die Krankengeschichte, sondern auch natürlich bezüglich Abrechnung auch die ganzen Bankdaten, Wohnort und natürlich viele persönliche Daten, an die man sonst nicht gelangen würde. Mit diesen Daten wird dann sehr oft Identitätsdiebstahl bzw. Missbrauch begangen, dass man zum Beispiel in den USA, man hat Sozialversicherungsnummer, man hat die Adresse, man hat die Kontaktdaten, kann man sich via E-Mail oder telefonisch auch als diese Person ausgeben und kann damit sich quasi verifizieren und kann ein neues Konto anlegen, man kann sich die Daten zuschicken lassen, man kann sich neue Passwörter zuschicken lassen und dann die ganzen Daten ändern. Man hat eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie man mit diesen Informationen vollziehen kann, die man zum Beispiel mit reinen E-Mail-Daten oder Kreditkartendaten nicht durchführen könnte. Das Weitere ist die Manipulation oder Fälschung von Informationen. Das heißt zum Beispiel Manipulation der Krankenakten. Dies kann gewollt für einzelne Personen sein, dies kann aber auch für die breite Masse sein. Dort gibt es auch eine diverse Anzahl an Motivationen, die Hacker dort haben. Dann seit Neuerem gibt es dann auch den Hack von den medizinischen Geräten. Dort haben wir dann später nochmal eine Folie, in der wir dann sehen, für welche Geräte dann schon Schwachstellen oder schon Hacks publik geworden sind. Dann, das haben wir letztes Jahr vor allem stark gesehen, ist die Verschlüsselung von Daten. Das heißt, zu dem Thema Diebstahl und Manipulation kam dann noch das Thema Erpressung. Das haben Sie alle in den Medien mitbekommen, dass die Krankenhäuser sich die Ransomware eingefangen haben und natürlich dann das gesamte Netzwerk oder alle verbundenen Rechner, die nicht geschützt waren, verschlüsselt wurden. Ein Punkt, der nicht so häufig vorkommt, der aber auch eine Relevanz hat, ist das Blockieren der Infrastruktur. Das heißt, dies ist nicht nur mit den Daten, weil dort wären kein Weiterarbeiten bezüglich der Daten möglich. Hier geht es aber direkt auch um die physische Infrastruktur, dass diese auch lahmgelegt werden kann und dass auch ein Wiederherstellen der Daten nicht möglich ist, weil einfach die IT nicht zur Verfügung steht. Ich möchte anhand von drei Straftaten das Ganze an einem Beispiel hervorführen, wie das Ganze aussehen kann oder welche Ausmaße das annimmt. Fangen wir einfach mit den Diebstahlinformationen an. Die Patientendaten sind mittlerweile um einiges wertvoller als die Kreditkartendaten oder E-Mail-Adressen. Darüber werde ich gleich zu sprechen kommen. Und der Vorteil an diesen Daten liegt, dass sie viel haltbarer sind. Das, wie ich vorhin schon gesagt hatte, Kreditkartendaten können gesperrt werden, es wird eine neue Kreditkarte ausgestellt, ich habe neue Daten, ich ziehe vielleicht um etc. In den Patientendaten stehen aber bei Untersuchungen meine Blutgruppe drin, meine ganzen Daten, Sozialversicherungsnummer etc. Das heißt, meine kompletten persönlichen Informationen sind in der Krankenakte mit enthalten. Und dieser Datensatz wird dann auch noch angereichert für die Angreifer, um die Krankheitsdaten, die man noch hat. Diese können wir dann für, zum Beispiel für weitere Erpressungen mit benutzen. Zum Beispiel wenn im politischen Bereich etc., wenn dort zum Beispiel eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde, kann dies auch oft das Ende der Karriere für diese Person bedeuten. So. Ja. Dann komme ich zum Thema Schwarzmarkt. Dass man mal einen Eindruck kriegt, welchen Wert haben denn diese Daten eigentlich auf dem Schwarzmarkt. Die Kreditkartendaten liegen durchschnittlich laut Angaben vom FBI und anderen Sicherheitsbehörden bei ungefähr 3 US-Dollar pro Datensatz. Das Ding ist erstmal nicht viel, aber gestohlen werden, wie wir vorhin gesehen haben, 100.000 oder Millionen von Datensätzen, dann wird das Ganze natürlich lukrativ für die Angreifer. Eine Patientenakte, zum Beispiel eine vollständige aus dem Krankenhaus, liegen mittlerweile bei 50 bis 100 Dollar pro Datensatz. Dies hängt davon ab, ob es aus einem kleineren oder größeren Institut wurde, ob es jemand ist, der häufiger dort ist, das heißt, wie umfangreich die Patientendaten sind. Und diese Datensätze werden dann meist als Datensätze, als große Sammlungen von Patientenakten im Darknet angeboten. Und dort hat sich in den letzten Jahren eine sehr gut organisierte Parallelwelt aufgebaut mit eigenen Online-Marktplätzen, analog zu eBay. Und hat auch die ganzen Sachen, die Sie auch aus dem normalen Internet kennen, wie Rabatte bei Zahlung mit Vorkasse, Rabatt, wenn Sie größere Mengen an Datensätzen abnehmen, auch eine Bewertungsfunktion, dass andere Kriminelle wissen, ist das ein zuverlässiger Krimineller oder will dieser Kriminelle andere Kriminelle betrügen? Das ist ja auch nicht auszuschließen. Und dass Sie bestimmte Kriminelle auch auf Ihre Favoritenliste setzen können. Dass Sie wissen, von dem können Sie auch das nächste Mal neue Patientendaten einkaufen. Das ist mal ein Screenshot von einem Inserat aus dem Darknet. In dem Fall aus RealDeal. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, aber das war damals die größte Plattform für solche Patientendaten. Und dort wurden, wie Sie oben sehen, 9,3 Millionen Patientendaten von einem amerikanischen Krankenhaus angeboten. Sie wurden für 750 Bitcoin angeboten. Das war damals im Umrechnungskurs fast eine halbe Million US-Dollar. Und dieser Datensatz ist, wie wir vorhin gesehen haben, bei einer schwach geschützten Struktur mit vergleichsweise wenig Aufwand zu ergattern, also viel schwieriger als zum Beispiel die Kontodaten von einer Bank oder von einer Versicherung. Dann das Beispiel vom Thema Verschlüsselung, Erpressung, Thema Ransomware. Dort wurde letztes Jahr das Lukas Krankenhaus in Neuss unter anderem mit Loki befallen. Und das ist das Krankenhaus gewesen, was am transparentesten in den Medien publik gemacht hat, was eigentlich vorgefallen ist. Also das Krankenhaus hat sich dafür entschieden, direkt an die Öffentlichkeit zu gehen und auch die Summe nicht zu bezahlen, um aufmerksam zu machen und auch den Druck durch die Medien und staatliche Einrichtungen auf die Erpresser zu erhöhen. Die wurden letztes Jahr im Februar angegriffen und traurigerweise über, wie sich dann später herausgestellt hat, über einen E-Mail-Anhang eines Verwaltungsmitarbeiters hat sich das Ganze über das gesamte Netzwerk verbreitet. Es mussten sämtliche Systeme heruntergefahren werden. Die gesamte Dokumenterstellung oder Übermittlung wurde durch persönliche Boten im gesamten Gelände vollzogen. Ein Großteil der Operationen musste abgesagt werden, weil im Prinzip die elektronischen Daten einfach nicht zur Verfügung standen und es keine Papierakten gab. Das heißt, die Operationen konnten nicht durchgeführt werden. Und viele Patienten mussten auch in andere Krankenhäuser verlegt werden, gerade Notoperationen etc. und so weiter. Das heißt, es gab eine Vielzahl von Problemen, die dann im Krankenhaus aufgetreten sind. Das Ganze hat mit Hilfe von Behörden und IT-Forensikern 4 Tage gedauert, bis die ganzen Schädlinge aus dem Netzwerk entfernt werden konnten. Das heißt aber noch nicht, dass das Krankenhaus danach wieder arbeitsfähig war. Es hat dann über einen Monat gedauert, bis das Krankenhaus im Prinzip wirklich seine vollständige Arbeit wieder aufnehmen konnte. Und das Ganze nur wegen eines E-Mail-Anhangs. Die Erpressungssumme waren nur mehrere tausend Euro. Also meistens liegen die im Bereich so bei 19.000 bis 30.000 Euro. Wenn man das vergleicht mit der Gesamtschadenssumme, die das Krankenhaus hatte, mit fast 900.000 Euro, steht das natürlich in keinem Verhältnis, welchen Schaden angerichtet wurde. Die Gesamtkosten belaufen sich aber noch höher, auf ungefähr 1,7 Millionen, weil zu den Gesamtschäden, die Gesamtschäden waren im Prinzip auch Erlösausfälle, zum Beispiel Operationen, Behandlungen etc. und die ganzen Beratungskosten, die aufgefallen sind. Dazu kommt auch, dass neue Mitarbeiter eingestellt wurden, neue Technik gekauft werden musste und dass eine Vielzahl von Versicherungen, in dem Fall neue Cyberversicherungen, abgeschlossen wurden. Das ist ein Beispiel, was dann auf jedem Monitor im Rechner im Netzwerk aufgetaucht ist. Der Hack von medizinischen Geräten entdeckte Schwachstellen, zum Beispiel Herzschrittmacher. Dort kann per Fernzugriff das Tempo manipuliert werden, die Batterie kann leer gemacht werden, das kann tödlich ausgehen für die Patienten. In den USA wurden fast 500.000 Patienten mit implantierten Geräten ins Krankenhaus zurückgerufen und das Gerät ausgetauscht. Insulinpumpen können manipuliert werden, das heißt, die Person kann auch eine Überdosis an Insulin erhalten, auch das kann tödlich ausgehen. Glukosemonitor, falsche Anzeige des Wertes, Röntgengeräte, Narkosegeräte, Defibrillatoren, im Prinzip immer mehr Geräte werden vernetzt und stellen halt auch Ziele für Angriffe dar. Ich würde kurz auf die Suchmaschine Shodan eingehen. Das ist eine Suchmaschine, mit Internet vernetzte Geräte gefunden werden können über Suchbegriffe. Der zeigt mir dann an, in welchen Ländern die vertreten sind, die IP, welche Ports offen sind etc. Wie in diesem Beispiel zu sehen ist, sehe ich auf einen Blick, welche Ports offen sind und kann im Prinzip sofort anschauen, wer ist dann wirklich ein potenzielles Opfer, was ich relativ schnell finden kann. Und da zeigt man natürlich auch gleich, wo die Lokation von dem Opfer ist. Hier zum Beispiel für Radiologie sieht man, findet ihr sofort 64 Geräte weltweit, die im Prinzip erreichbar sind über die Suchmaschinen. Hier sieht man es nochmal auf der Landkarte. Also wirklich sehr gut vorbereitet für die Kriminellen. Wie weit wird sich mit Gegenmaßnahmen beschäftigt? Es wird sehr viel getan auf konzeptioneller analytischer Ebene. Das ist natürlich dann typisch für die Deutschen. Erstmal alles analysieren und in Reports packen und überlegen, was können wir dann später dagegen unternehmen. Es wird ein Cyberabwehrzentrum gegründet, in dem natürlich dann der Name denkt, dass dort Abwehr betrieben wird, aber eigentlich werden dort nur Konzepte erstellt. Mit der wirklichen Abwehr soll sich eigentlich die Cyberarmee der Bundeswehr beschäftigen, die Stand Juli diesen Jahres ungefähr 13.500 Mann hat. Da ist aber viel Verwaltungspersonal dabei, Geografen etc. Das heißt, es sind nicht 13.000 ausgebildete, sei jetzt mal, Whitehacker. Und es wird eine Vielzahl von Initiativen und Vereinigungen gegründet, wie zum Beispiel die Bitkom, German Competence Center etc. Das heißt, da können wir nachlesen, da gibt es eine Vielzahl von Organisationen, die sich damit beschäftigen. Genau. Hier sehen Sie mal eine Auflistung von Berichten und Reports, auch für die großen Telekom, KPMG, IBM. Ja, also zum Nachlesen haben Sie viel und die Zusammenfassung ist, wir sind bedroht. Ja. Das heißt, es wird sehr viel darüber berichtet, aber unternommen wird vergleichsweise relativ wenig dazu. Auf die rechtlichen Aspekte möchte ich nur ganz kurz eingehen, dass wir eine Übersicht bekommen. Das möchte ich nicht näher erläutern. In den USA sind sie bedeutend weiter mit der HIPAA. Das heißt, die Verordnung, dass dort nicht nur gemeldet werden muss, wenn ein Vorfall stattfindet, sondern auch die Vorschriften bezüglich Software, Gerät etc. Da ist Europa noch weit entfernt davon. Und hier sieht man, es gibt viele ISOs und Normen, die sich zum Beispiel an die Industrie richten, aber auch die Betreiber von Krankenhäusern und anderen Dienstleistern. Und natürlich die allgemeine Gesetzlage, wie Strafgesetzbuch, BGB, BSI-Gesetz etc. Ja, und seit 2015 gibt es noch das E-Health-Gesetz, in dem dann noch die elektronische Patientenkarte noch mit dazukommt. Das heißt, von rechter Seite gibt es schon relativ viel. Sie schreibt aber nur vor, was man machen soll. Was fehlt, sind eigentlich die Kontrollen, ob das Ganze wirklich auch eingehalten wird. Dann möchte ich noch kurz auf die Versicherungen eingehen. Die haben natürlich den Markt auch für sich entdeckt, dass wir dann einfach versichern, die Schäden, die ich erlitten habe, sowohl für die Reputation als auch beschädigte Geräte, Erpressung von Daten etc. Dort gibt es zum Beispiel eine Praxisinhaltversicherung, Betriebsunterbrechung, Vertrauensschadenversicherung, Datenträgerversicherung, Cyberhaftpflicht. Also im Prinzip für jeden Bereich, den man sich vorstellen kann, werden Versicherungen angeboten natürlich zu einem lukrativen Preis für die Versicherer. Und es wird natürlich auch, die Schäden werden natürlich auch alle dort mit abgedeckt. Das heißt, die Versicherungssumme kann man dort mit einstellen und da werden natürlich auch Beratung, Rechtsberatung, IT-Forensiker oder Wiederherstellung mit abgedeckt. Ich möchte kurz noch eingehen, wer sich um den Schutz kümmert. Das sind natürlich Polizei, Kriminalämter etc., die zuständig sind. Und die haben, wie vorhin erwähnt, Kompetenzzentren eingerichtet, die sich speziell für Cyberangriffe kümmern. Es werden immer mehr sogenannte Cyberpolizisten ausgebildet, aber natürlich sind die viel langsamer in der Ausbildung, als die Kriminellen quasi neue Sicherheitslücken entdecken. Deswegen sollte man eigentlich verstärkt auf Prävention setzen, statt die Behebung von Vorfällen. Genau, also es wird halt verpflichtet, dass die Einrichtungen zwar ihre Sicherheitsvorfälle melden, aber das betrifft nicht alle, sondern nur Einrichtungen der kritischen Infrastrukturen. Und es gibt keine verpflichtenden Präventionsmaßnahmen. Das heißt, es wird nur gemeldet, dass ein Vorfall war, aber nicht verpflichtet, dass man Schutzmaßnahmen vornehmen muss. Die Vereinigung hatte ich vorhin schon mal genannt. Es geht hauptsächlich um Öffentlichkeitsarbeit und Erstellung von Konzepten und das Ganze publik machen. Da möchte ich nur kurz auf den Breach-Level-Index eingehen. Das ist die weltweit größte Datenbank, in der Vorfälle aufgelistet werden. Das heißt, wenn es entdeckt wird, braucht man nicht zu denken, dass es dann den Medien verborgen bleibt, sondern es wird dann sofort auf die Senderseite online gestellt mit den Daten und es wird ein Risikolevel berechnet nach dem Algorithmus. Was ist das Fazit? Muss man Angst haben in diesem Bereich? Die Frage kann man nur mit Jein beantworten. Sie haben ja gesehen, es gibt eine Vielzahl von Angriffsmöglichkeiten und auch eine Vielzahl von Institutionen, die sich mit dem Schutz beschäftigen. Und das ist dann auch ein Katz-und-Maus-Spiel, wer im Prinzip schneller ist. Aber im Prinzip muss man sagen, dass gerade an der IT-Sicherheit in vielen Institutionen noch zu sehr gespart wird. Das heißt, dass den Angreifern noch zu leichtes Spiel gemacht wird. Das heißt, hier sollte weniger auf das Budget gesetzt werden, als mehr auf Präventionsmaßnahmen. Und das ist natürlich dann wichtig, die Veröffentlichung von Sicherheitsvorfällen, dass auch das Problembewusstsein einfach geweckt wird, dass die Leute wissen, es gibt Handlungsbedarf und es kann alle treffen und nicht nur die großen Einrichtungen. Es müssen Prüfungen durch staatliche Organisationen stattfinden, das heißt, diese ganzen Normen und Gesetze stehen zwar da, aber es wird nicht wirklich überprüft, ob die auch eingehalten werden. Mitarbeiter müssen geschult und sensibilisiert werden, das heißt, wie zum Beispiel bei dem Lukas-Krankenhaus, dort ging es um einen E-Mail-Anhang. Wenn dort die Mitarbeiter geschult gewesen wären, solche Anhänge nicht zu öffnen, hätte das vielleicht verhindert werden können. Und es muss mehr strengere Vorgaben bezüglich der IT-Sicherheit geben, dass die Leute auch wissen, was sie eigentlich machen sollen und auch welche Präventionsmaßnahmen sie ergreifen können. Und der letzte Punkt ist das Schaffen der Vertrauen in die Behörden. Das sage ich aus dem Grund, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Bei der Umfrage gaben, wie gesagt, 2/3 an, dass sie das Ganze nicht gemeldet haben. Und das liegt zum einen daran, dass sie nicht wollen, dass das in den Medien publik wird und zum anderen haben sie auch nicht das Gefühl, dass ihnen durch die Behörden geholfen werden kann. Und hier muss auf jeden Fall was geändert werden. Ja, dann danke ich Ihnen erstmal für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Jäger. Das ist ja auch eines der Themen, die uns alle irgendwie doch angehen. Kurze Diskussion ist möglich, noch zeitlich. Wer hat Diskussionsbedarf Ihrerseits? Wer hat Nachfragen oder Bemerkungen?
Ja, bitte.
Also das eine ist das Thema mit der veralteten Technik. Das B war das Stichwort. Ein Problem im Medizinsektor ist ja tatsächlich auch die Zertifizierung von Geräten, die das gar nicht möglich macht, glaube ich, Update einzuspielen, weil die Zertifizierung angeschlossen, was ein bisschen aufwendig ist.
Zweite Anmerkung von mir zu dem Thema Budget fehlt, also die Fazitfolie zum Schluss. Ich glaube, das größere Problem ist inzwischen nicht so sehr, dass das Geld vielleicht an bestimmten Stellen auch bereitgestellt wird, zumindest ist das, sehe ich das bei uns, sondern eher, dass man nicht genug Leute kriegt, die man dafür einstellen kann, das auch zu machen. Mhm. Und das ist dann etwas, was ich nicht mehr kurzfristig beheben kann, weil bis ich die ausgebildet habe, da gehen halt schon mal ein paar Jahre ins Land, in denen die Hacker munter weitermachen können.